In den 1970er und 1980er Jahren war ich einige Jahre lang für die Betreuung unserer Geschwister in der DDR, die es damals gab, zuständig, auch für unser Mitglied in Polen. Und so kam es, dass ich in diesen Jahren ungefähr 50 Mal in der DDR war, einige Male in Ost-Berlin und ein paar Mal in Polen. Und wer in die DDR einreisen wollte, musste sehr viel Geduld mitbringen vom Westen aus. Wir haben oft den Grenzübergang Herleshausen benutzt. Der Ort auf der anderen Seite in der DDR hieß Warta. Der Ort heißt immer noch Warta. Und wenn man das ein bisschen anders ausspricht, dann entsprach es dem Aufenthalt an der Grenze, Warte. Denn man hat oft lange warten müssen. Diejenigen von Ihnen, die Besuche in der DDR erlebt haben, können das auch bestätigen. Ich möchte Ihnen kurz zwei Aufenthalte an der Grenze schildern, die ich in den Jahren erlebt habe. Einmal hat mich Mike Benjagirdis bei einer Reise nach Jena, Zwickau und Dresden und dann anschließend nach Polen begleitet. Mike war damals angestellt in dem Bonner Büro der weltweiten Kirche Gottes. Und da ich die Reise nicht allein unternehmen sollte, hat er mich begleitet. Er ist dann am Freitag mit der Bahn nach Hannover gefahren. Ich habe ihn dort abgeholt. Und wir sind dann am Freitag auf der Transitstrecke nach Berlin gefahren, weil wir am Freitagabend in Berlin ein Bibelstudium hatten für unsere Gruppe dort. Dann sind wir am Sabbatmorgen recht früh wieder auf der Transitstrecke von Berlin nach Hamburg gefahren, weil wir dort eine Vormittagsversammlung hatten. Nachmittags von Hamburg nach Hannover gefahren für die Nachmittagsversammlung in Hannover. Und dann nach der Versammlung in Hannover wieder nach Marienborn gefahren, wo wir am Vortag auf der Transitstrecke nach Berlin gefahren sind. Und das wird alles festgehalten. Und so kam es den Leuten an der Grenze etwas komisch vor, dass wir innerhalb von 24 Stunden zweimal die Transitstrecke benutzt haben und dann am Abend wieder einreisen wollten. Und Sie können sich vorstellen, was das bei der Kontrolle ausgelöst hat. Wir sind sehr genau kontrolliert worden. Nachdem unsere Personalien, Pass und so weiter kontrolliert worden sind, Wagenpapiere, Führerschein und dergleichen mehr, wurde ich aufgefordert, meinen Dienstwagen in eine Halle zu fahren. Ich muss dazu sagen, das war im Winter, eine unbeheizte, größere Halle. Und dann kam der Wagen auf einen Wagenheber. Er wurde angehoben. Man hat ihn auch von unten genau untersucht. Und dann wieder nach unten, alles innen untersucht und dann wurden wir untersucht, neben dem Wagen stehend. Wir mussten unsere Wintermäntel ausziehen, die Taschen wurden alle kontrolliert, wir sind abgetastet worden und dann sagte uns einer der Zollbeamten, und jetzt ziehen Sie Ihre Hosentaschen und sämtliche Taschen, die Sie haben, an Ihrer Kleidung nach außen hin und lassen Sie sie hängen, so wie das. Und da dachte ich, naja, etwas amerikanischer Humor kann nicht schaden. Und ich sagte ihm, ja, so sah mein Vater in der großen Depression aus. Das führte zu keiner Erleichterung bei der Kontrolle. Dann hat man gesehen, wir haben nichts dabei und man ließ uns dann einreisen. Das andere Erlebnis ging nicht so problemlos aus. Das habe ich einmal hier in der Versammlung geschildert. Bei der Einreise nach Ost-Berlin, um ein Mitglied unserer Gemeinde zu treffen, wurde ich bei dem Kontrollpunkt Checkpoint Charlie wegen eines Devisenvergehens etwa 6 Stunden lang festgehalten und verhört. Man musste bei der Einreise in die DDR sämtliche Devisen angeben, die man bei sich führte. Und ich habe das bei dieser Gelegenheit nicht getan. Das war mein Fehler. Und als alles bei mir kontrolliert wurde und man gesehen hat, ich habe mehr Bargeld bei mir, als ich angegeben hatte, da fing die Untersuchung richtig an. Bei der Kontrolle musste ich mich fast bis auf meine Unterwäsche ausziehen. Und man hat sonst nichts gefunden. Dann durfte ich mich wieder anziehen und dann fing ein Verhör an. Zunächst war es ein Grenzsoldat, der mir Fragen stellte, wie oft ich in der DDR gewesen bin, was ich an dem heutigen Tag machen möchte, warum ich nach Berlin, das war für Sie Berlin und nicht Ost-Berlin, einreisen wollte und so weiter. Und dann hat er sich verabschiedet und nach einer Viertelstunde kam ein zweiter Mann dazu, in Zivil, im Anzug. Und ich ging davon aus, das war ein Angehöriger der Stasi. Und er wunderte sich darüber, das konnte man an meinem Pass sehen. Ich musste einmal sogar bei der amerikanischen Botschaft zusätzliche Seiten in meinem Reisepass beantragen, weil die Seiten alle vollgestempelt waren mit DDR-Stempeln. Er wunderte sich darüber, dass ich so viele Male in der DDR gewesen war. Er wollte auch wissen, was machen Sie in der DDR? Was ist Ihre politische Einstellung? Sind Sie mit staatsfeindlichen Aktivitäten beschäftigt bei Ihren Aufenthalten in unserem Land und dergleichen mehr? Und ich habe dann zum Schluss festgestellt, dass ich apolitisch bin und nichts gegen die Regierung der DDR hätte oder gegen sie arbeiten würde. Und ich musste auch sagen, wann ich das letzte Mal in der DDR war, das war ein Monat davor und der ist kurz verschwunden. Ich nehme an, er hat telefoniert und wollte das bestätigen lassen. Dann kam er wieder und sagte, es ist alles in Ordnung. Eine Frage bei diesem Verhör kam mir aber sehr komisch vor. Auf einmal, da bestand überhaupt kein Zusammenhang, wurde ich gefragt, haben Sie Schulden? Haben Sie Schulden? Da wollte ich antworten, Sie haben mich bei einem Devisenvergehen ertappt und wollen wissen, ob ich Schulden habe? Sie wollen sicherstellen, dass ich bei meinen Besuchen in der DDR keine staatsfeindlichen Aktivitäten betreibe und wollen wissen, ob ich Schulden habe. Wieso das? Meinen Sie, dass ich eure Währung ausführe, um damit meine Schulden zu bezahlen? Ich fand die Fragestellung sehr komisch. Sie wurde gestellt, ich sagte nein, ich habe keine Schulden und das war es dann. Später habe ich recherchiert, und ich glaubte, den Grund für die komische Fragestellung herausgefunden zu haben. Die Frage hätte man auch anders stellen können, aber sie wäre vielleicht zu direkt gewesen. Sie hätte lauten können, wenn wir Ihnen beim Abzahlen Ihrer Schulden helfen, sind Sie bereit, uns mit Informationen zu versorgen? Können Sie ein paar Fotos für uns machen? Da Sie Amerikaner sind, zum Beispiel auf amerikanischen Stützpunkten. Man hätte die Frage auch ganz kurz stellen können mit nur drei Vokabeln. Sind Sie käuflich? Sind Sie käuflich? Geld anzubieten ist eine von vier bekannten Taktiken, die bei der Spionage zur Anwerbung von Agenten eingesetzt werden. Und bei diesen Taktiken geht es immer um die Frage, womit können wir unseren Kandidaten zum Einlenken bewegen? Womit können wir ihn dazu bringen, uns zu dienen? Und wollen wir einen Sprung machen? Satan will uns auch anwerben. Er möchte, dass wir ihm dienen, anstatt Gott zu dienen. Interessanterweise bedient er sich auch dieser Taktiken. Er hat ja andere Taktiken, aber er bedient sich auch dieser Taktiken. Das sind nicht die einzigen, die er benutzt, aber sie gehören dazu. Und bei Satan geht es darum, dass wir ihm anstelle von Gott dienen. Er stellt auch die Frage, sind Sie käuflich? Und wir sind in seinem Sinne käuflich, wenn er es fertig bringen kann, dass wir ihm dienen. Nun ein Wort zu Satans Vorgehensweise. Petrus sagt uns, das wissen wir, dass Satan wie ein brüllender Löwe umhergeht. Er ist auf der Suche nach denen, die er verschlingen kann. Das liest man in 1. Petrus 5 und Vers 8. Das ist eine Metapher, womit Satans innere Haltung beschrieben wird. Denn sein Auftreten ist nicht wie ein brüllender Löwe, jedenfalls nicht immer. Denn sonst würden die Menschen die Gefahr erkennen. Wenn wir einem brüllenden Löwen gegenüberstehen würden, dann würden wir denken, ich denke, das wäre unsere Reaktion, hier ist große Gefahr. Denken wir nur daran, dass es sehr viele Menschen in der heutigen Welt gibt, die überhaupt nicht an die Existenz Satans glauben. Für sie gibt es ihn nicht. Satan hat sie so verführt, dass sie seine Existenz verneinen. Und hat er das geschafft, indem er wie ein brüllender Löwe aufgetreten ist? Nein, das nicht. Satan hat andere Möglichkeiten der Erscheinung. Satan will auf jeden Fall wissen, sind wir käuflich? Sind wir bereit, ihm zu dienen? Und heute werden wir uns mit den vier bekannten Taktiken, die bei der Spionage zur Anwerbung von Agenten eingesetzt werden, und wir werden sehen, wie Satan sie auch einsetzt. Diese vier Taktiken sind in dem englischen Kürzel MICE zusammengefasst. Das englische Wort MICE, Plural, zu Deutsch Mäuse, M-I-C-E. Und ein paar von diesen Buchstaben, der Bedeutung nach, müssen wir gar nicht übersetzen. Das M steht für Money. Ich nehme an, jeder Anwesende weiß, was Money ist, Geld. Viele Spione wollen mit zusätzlichem Einkommen ihren Lebensstil finanzieren. Deshalb wurde ich gefragt, haben Sie Schulden? Wenn Sie Schulden haben, können wir Ihnen helfen, die loszuwerden. Ein historisches Beispiel ist Aldrich Ames. Er war Mitarbeiter der amerikanischen CIA. Er ist Mitte der 1990er Jahre aufgeflogen. Er hat zum Beispiel ein Haus im Wert von $500,000 in bar bezahlt. Wer schafft das als Beamter? Und andere Dinge. Dann hat man herausgefunden, die Sowjets hatten ihm etwa 2,5 Millionen Dollar in bar im Laufe der Jahre gegeben für Informationen, die er ihnen gegeben hatte. Wir schlagen dazu 1. Timotheus Kapitel 6 nach. Money ist auch eines der Anwerbemittel Satans. Eines der Mittel, die er einsetzt, um uns dazu zu bringen, ihm und nicht Gott zu dienen. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Ein bekannter Abschnitt, eine bekannte Ermahnung der Heiligen Schrift. 1. Timotheus Kapitel 6 und Vers 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, da würde ich auch noch hinzufügen, Obdach, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Satan hat sie sinngemäß gefragt, wollt ihr Geld haben? Wollt ihr reich sein? Und sie fielen darauf herein mit dem Resultat, wie es zum Schluss von Vers 10 heißt, sie sind vom Glauben abgeirrt und sie machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Vers 11, Gottes Mensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Und wir haben Beispiele in der Bibel, die uns dieses Problem zeigen. Wir schlagen sie nicht alle nach. Wir nennen ein paar, Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte Kapitel 5, zu einem Zeitpunkt in der Geschichte der Gemeinde, zu dem es anscheinend Hilfsbedürftige gab. Und so haben einige in der Gemeinde ihre Grundstücke verkauft und der Gemeinde den Erlös zur Verfügung gestellt. Ich glaube, Sie kennen die Geschichte. Hananias und Sapphira wollten den Eindruck erwecken, dass sie es auch so machten, aber sie haben ja einen Teil des Geldes für sich zurückbehalten, vielleicht ein ansehnlicher Teil. Und das ist ja aufgeflogen. Wir haben auch das Beispiel vom reichen Jüngling, auch gut bekannt, Matthäus 19 und auch in den Parallelerzählungen in den Evangelien. Er hatte sehr großen Besitz, ein sehr wohlhabender Mann, vielleicht heute ein Millionär oder Multimillionär. Und zum Schluss der Unterhaltung mit Jesus, als der reiche Jüngling meinte, er hätte die Gebote, die Jesus ihm genannt hatte, von klein auf gehalten. Und denken wir daran, Jesus hat ihm nicht widersprochen. Jesus sagte ihm nicht, ach, das meinst du nur, ich weiß es besser. Schließlich wusste Jesus einiges über die Menschen, mit denen er sprach. Denken wir nur an die Frau bei Jakobs Brunnen, über die er einiges wusste. Jesus hat ihm nicht widersprochen, er sagte ihm nicht, du meinst sie gehalten zu haben, aber in Wirklichkeit stimmt das nicht. Nein, er hat ihm nicht widersprochen, aber er wies ihn auf ein anderes Problem hin, das er hatte. Er klammerte sich an seinen Besitz und er sagte ihm, sinngemäß, wenn man das mit seinen Aufforderungen an andere vergleicht, komm mit, sei ein Jünger. Es kann sein, du wirst eines Tages Apostel. Das hat er ihm angeboten. Die Bedingung war, er musste auf sein Eigentum verzichten, er musste es verschenken. Und er war nicht dazu bereit. Denken wir an Hiob und Satans Unterredung mit Gott. Als Satan Hiob beschuldigen wollte, wenn wir es uns überlegen, hat Satan nicht sinngemäß gesagt, jetzt etwas anders ausgedrückt, du hast ihn angeworben, du hast ihn gesegnet. Er dient dir nur um des Geldes willen, um des Reichtums willen, den du ihm ermöglicht hast. Satan hat Gott vorgehalten, so sei Hiob in Wirklichkeit. Er hat sich natürlich geirrt, aber das war seine Beschuldigung, sein Vorwurf. Wer diesem Übel verfällt als Christ, wird dazu neigen, Kompromisse zu schließen mit der göttlichen Lebensführung, wie sie uns in der Bibel dargestellt wird, wird dazu neigen, Kompromisse mit dem Sabbat einzugehen, mit Ehrlichkeit, mit anderen Prinzipien der biblischen Moral, weil er diesem Laster verfallen ist. Er will reich sein. Das ist eines der Mittel, die Satan einsetzt, um Leute sozusagen anzuwerben. Ich war fast 7 Jahre auf den Philippinen und wir haben versucht, jedes Jahr die Hälfte der Ortsgemeinden, dort gab es etwa 50 Ortsgemeinden, die Hälfte der Ortsgemeinden zu besuchen. Und bei den Besuchen in der Provinz war es mir sehr wichtig zu sehen, wie die Mitglieder lebten. Wie war ihr Leben? Ich bin Städter in meinem ganzen Leben gewesen. Ich habe nie auf dem Land gelebt. Und auf dem Land zu leben in einem Land wie den Philippinen ist anders als in unseren westlichen Ländern. Und nicht jede Familie war bereit, mich zu empfangen. Nicht, weil sie mich nicht mochten, sondern aus Scham, aus Verlegenheit, wegen der Wohnverhältnisse. Und auf der Insel Negros, das ist in der Mitte des Landes, besuchte ich einmal eine Familie. Sie wohnte in einem kleinen Dorf auf dem Lande. Ihr Haus würden wir alle wahrscheinlich als Hütte beschreiben. Die Wände reichten nicht einmal bis an den Boden, bis an die Erde. Das war nicht notwendig wegen des Klimas. Ohne fließendes Wasser. In der Mitte des Dorfes gab es einen Brunnen, wo die Familie jeden Tag ihr Wasser zum Kochen und zum Waschen holte. Der Fußboden dieser Hütte war Erde. Und es war ein sehr herzlicher Besuch. Die Frau hatte eine örtliche Spezialität zubereitet, etwas Süßes. Und dann hat sie mir erzählt, sie würde jedes Jahr mehr Gemüse anpflanzen, als sie für ihre eigene Familie brauchte. Und dieses zusätzliche Gemüse hat sie dann verkauft, damit sie Geld für die Opfer an den Festtagen haben konnte. Da hat man nur den Kopf geschüttelt, eigentlich aus Respekt. Und dann kommt man in den Westen und man hört alle möglichen Ausreden. warum man die Arbeit der Kirche nicht unterstützen kann. Und ich meine nicht allein finanziell, um vom Zehnten ganz zu schweigen. Unterschiedliche Mentalitäten gibt es. Ich möchte auch ganz kurz eine Geschichte aus den USA erzählen. Durch einen Zusatz zur amerikanischen Verfassung war die Herstellung, der Verkauf und der Transport von Alkohol und alkoholischen Getränken in den Jahren 1920 bis 1933 verboten. Und in dieser Zeit hatte die Mafia in mehreren Großstädten alles in der Hand. So auch in Chicago. Dort war der Mafia-Boss Al Capone, der Name dürfte einigen bekannt sein, alles in der Hand erschien, unbesiegbar zu sein. Unter den Ordnungshütern und Justizbeamten herrschte Korruption, die er gefördert hat. Und das machte Capones illegale Geschäfte mit Alkohol und anderen Dingen möglich. Dann wurde ein Finanzbeamter tätig, der sich das Ziel setzte, Capone zu Fall zu bringen. Sein Name war Elliot Ness. Er hat die Leute, die ihm zur Verfügung standen, bis auf 11 Beamte reduziert, weil die anderen den Ruf hatten, sie seien korrumpiert worden. Capone hat versucht, diese neue Mannschaft zu bestechen. Das misslang. Und Elliot Nesses Mannschaft erhielt dann den Spitznamen, weil dieser misslungene Versuch publik wurde, den Spitznamen die Unbestechlichen, weil sie nicht bereit waren, für Geld oder für andere Dinge Capone zu begünstigen. Und es gelang ihnen, nach ein paar Jahren der Arbeit, Capone wegen Steuerhinterziehung anzuklagen, und er kam für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Was zeichnete diese Mannschaft aus? Das, was wir auch sein sollen. Sie waren nicht käuflich. Man konnte sie für Geld nicht haben. Das war die erste Taktik. M, Mais, Mäuse. M für Money, für Geld. Das I bei dem Kürzel, M-I-C-E, steht für Ideologie. Auch das braucht man nicht zu übersetzen. Ideologie. Wer sich einem bestimmten Gedankengut verpflichtet fühlt, wird eher bereit sein, denen zu helfen, die dieses Gedankengut vertreten, also die mit ihm, mit einem selbst, übereinstimmen. Und bei der Spionage ist es dann so, dass die Leute, die aufgrund von Ideologie angeworben werden, haben aufgrund ihrer Einstellung eine gewisse Unzufriedenheit mit dem eigenen Land, mit dem eigenen System, weil sie sich eher mit der Ideologie des anderen, man hätte damals zur Zeit des Kalten Krieges gesagt, des Feindes identifiziert. Ein Beispiel war der britische Agent Kim Philby. Er war eigentlich beim britischen Geheimdienst. Er war während des Kalten Krieges dem Kommunismus zugeneigt und die Sowjets haben ihn als Doppelagenten anwerben können. Bei ihm ging es nicht um Geld. Bei ihm ging es um Ideologie. Hier könnte man in unserem Fall wahrscheinlich verschiedene Aspekte der Anwerbung anführen. Ein Beispiel wären Irrlehren. Aber damit wollen wir uns heute nicht befassen, sondern mir geht es heute um folgende Ideologie, wenn wir sie so nennen dürfen. Es geht um eine Gottesvorstellung. Und sie kann man wie folgt beschreiben. Ich muss Gott in allem verstehen können. Was Gott tut oder nicht tut. Was er zulässt oder nicht zulässt. Was er in der Heiligen Schrift niederschreiben ließ, uns zur Lehre und zur Ermahnung, das muss ich alles verstehen können. Ich muss Gott verstehen können, wie er handelt, was er zulässt, was er mir sagt, was er hat schreiben lassen. Und dieses Denken, wenn ihm nicht entsprochen wird, wird sicherlich zur Folge haben, wie gesagt, wenn ihm nicht entsprochen wird, wenn es anders ist, als man sich Gott vorstellt, dann kann die Folge die sein, wenn Gott so ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn Gott so ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Was übersieht man, wenn man so denkt? Über die Dinge, die Gott Daniel, den Propheten Daniel, niederschreiben ließ, sagte Gott, es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Das heißt, Daniel durfte nicht alles verstehen, was Gott ihm offenbarte. Jesus sagte seinen Jüngern, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Sie wollten Dinge hören und verstehen, und Gott gewährte ihnen diesen Wunsch nicht. Und Petrus schrieb, dass die Propheten Dinge für uns, die heute Berufenen, niedergeschrieben haben, die sie selbst nicht verstanden haben. Sie haben sie nicht für sich selbst niedergeschrieben. Wenn die Propheten damals so gedacht hätten, wie ich es jetzt als Ideologie dargestellt habe, hätten sie gesagt, ich weigere mich, das niederzuschreiben. Das halte ich nicht fest. Ich verstehe es nicht. Paulus schrieb in dem Kapitel der Liebe, 1. Korinther Kapitel 13, und das bezieht sich jetzt auf uns, auf die heute Berufenen, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Wir sehen noch nicht alles klar. Und so wird es bleiben, bis wir eines Tages im Reich Gottes sind. König Salomo schrieb, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Also, wie reagieren wir, wenn wir etwas nicht verstehen? Etwas, das wir in der Bibel finden. Etwas, das Gott zulässt, ob in unserem persönlichen Leben, im Gemeindeleben, in der Welt. Die Frage, die oft gestellt wird, wenn es eine Naturkatastrophe gibt oder einen Anschlag, bei dem, das ist immer der Fall, unschuldige Menschen sterben, wo war Gott? Und die Leute wissen keine Antwort auf die Frage. Wir können sagen, das wird es geben. Es wird Dinge geben, die wir nicht verstehen. Ist meine Ideologie, dass ich alles verstehen muss, wichtiger als die Realität, dass Gott nicht versprochen hat, uns alles sofort zu offenbaren oder verständlich zu machen. Wir haben das Beispiel von Jesus und seinen Jüngern, ein gut bekanntes Beispiel in Johannes Kapitel 6. Wir schlagen das Kapitel nicht nach, weil das Beispiel gut bekannt ist. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wer das ewige Leben haben will, muss mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Dinge, die für einen Juden und nicht einmal einen strenggläubigen Juden ein abscheulicher Gedanke waren. Und Jesus hat es ihnen bei der Gelegenheit nicht erklärt. Er hat das einfach im Raum stehen lassen. Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, wenn ihr das ewige Leben haben wollt. Nun, Sie und ich können rückblickend auf jene Zeit mit allem, was wir in der Heiligen Schrift wissen und für die allermeisten von uns, was wir schon jahrelang erlebt haben, wir können verstehen heute, was er damit gemeint hat. Aber einige Monate lang haben seine Jünger das nicht verstehen können, denn er hat es ihnen nicht erklärt. Und wenn wir so etwas erleben, dann müssen wir, wie die Schweizer sagen, schubladisieren können. Etwas weglegen für eine spätere Zeit oder in diesem Fall, bis man es versteht. Und Johannes 6 berichtet uns, dass seine Jünger, jedenfalls einige von ihnen, das damals nicht konnten. Sie konnten nicht schubladisieren. Über sie heißt es, ihre Reaktion auf Jesu Rede, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Gemeint war, Jesu Feststellung, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, wenn ihr das ewige Leben haben wollt. Und dann heißt es in der weiteren Erzählung, in der Fortsetzung in Johannes 6, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Sie konnten es nicht verstehen, das entsprach nicht ihrer Ideologie, ihrer Gottesvorstellung. Sie haben ja die Aussage in 1. Mose Kapitel 1 umgedreht, lasset uns Gott machen, nach unserer Vorstellung. Und wenn er dieser Vorstellung entspricht, dann werden wir ihm dienen. Wir können auf der anderen Seite sagen, dass Gott uns immer die Dinge erkennen oder verstehen lässt, die für unsere Beziehung zu ihm wichtig sind, notwendig sind. Er lässt uns immer die Dinge erkennen und verstehen, die wir verstehen müssen, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Und letztendlich kommt es darauf an. Und eines Tages, wie Paulus es in 1. Korinther 13 angedeutet hat, werden wir nicht mehr durch ein dunkles Bild sehen, die Dinge wie in einem dunklen Bild sehen, sondern wir werden klar sehen. Das war der Buchstabe I, Ideologie. Und wie ich sagte, man könnte dabei wahrscheinlich auch andere Dinge anführen als Ideologie, als persönliche Vorstellung oder Überzeugung, mit deren Hilfe Satan uns anwerben kann. Wir sind jetzt beim C in dem Kürzel MICE, M-I-C-E, und C heißt auf Englisch Coercion. Coercion mit der Bedeutung Zwang oder Erpressung. Zwang oder Erpressung. Dabei werden potenzielle Agenten eingeschüchtert oder erpresst, damit sie zusammenarbeiten. Und wie schafft man das? Man beobachtet sie Monate oder Jahre lang. Und man findet an ihnen eine Schwäche, einen charakterlichen Fehler. Und den nutzt man aus. So wurde zum Beispiel der Österreicher Alfred Redl im vorigen Jahrhundert mit der Enthüllung seiner Homosexualität erpresst. Und er spionierte Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900, 1901, 2 und so weiter, jahrelang für die Kaiserreiche Russland, das Kaiserreich Russland. Er spionierte auch für Frankreich und Italien, weil man ihn erpresste. Man sagte, tust du das nicht, dann werden wir das, was wir über dich wissen, veröffentlichen. 1913 wurde seine Agententätigkeit aufgedeckt und er beging Selbstmord. Alfred Redl. Und so kann es sein, dass ein potenzieller Agent beobachtet wird, um herauszufinden, was seine Schwachstellen sind. 6. Alkohol. Sonstige Suchtmittel. Spielsucht. Und manchmal ist es der Geheimdienst selbst, der ihn nicht nur beobachtet, sondern in die Falle lockt, um ihn erpressen zu können. Und wir schlagen dazu Römer Kapitel 6, Römer Kapitel 6 und Vers 16 nach. Römer Kapitel 6 und Vers 16 in dem Zusammenhang, ob man, wenn man die Sündenvergebung erfahren hat, nach wie vor sündigen darf, stellt Paulus fest, das ist der Zusammenhang, Römer 6 und Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also was wir tun, spiegelt unsere Beziehung zu Gott wider. Entweder sind wir seine Knechte oder wir sind es nicht. Und nicht nur Geheimdienste arbeiten so, dass sie die Menschen beobachten und potenzielle Agenten ihre Schwächen herausfinden wollen, so arbeitet Satan auch. Er ist ständig auf der Lauer, um zu sehen, wie er uns in die Falle locken kann. Und manchmal sind die Schwachstellen, die er benutzt, dieselben, wie Geheimdienste sie verwenden. 6. Alkohol, Suchtmittel. Manchmal nutzt er Dinge, die Geheimdienste nicht interessieren würden. Dinge wie Zorn oder Jähzorn, Ungeduld, Hader, Streitsucht. Etwas, was viele Menschen für banal halten, Tratsch. In Galater Kapitel 5 finden wir die sogenannten Werke des Fleisches, und sie stehen nicht umsonst in der Bibel, sie werden nicht umsonst erwähnt. Es sind Schwächen, nach denen Satan Ausschau hält, um sie bei uns auszunutzen. Und die Werke des Fleisches sind teilweise, sagen wir, fleischliche Dinge, physische Dinge, Süchte, zu viel essen, zu viel trinken, die Grenzen des Erlaubten nicht einhalten. Und dann werden auch mentale Dinge erwähnt, solche Dinge wie Hader, Jähzorn, Streitsucht. Und Satan ist ständig dabei, sich zu fragen, womit kann er uns dazu bringen, ihm zu dienen, anstelle von Gott. Jemand, der dem Jähzorn verfällt, jemand, der dem Hader, der Streitsucht verfällt, dient in dem Zustand nicht Gott, sondern Satan. Also er ist ständig auf der Lauer, um uns zu erpressen, um uns in die Falle zu locken, sodass wir ihm und nicht Gott dienen. Er arbeitet wie ein Geheimdienst. Das dürfte uns offensichtlich sein. Deshalb gehen wir jetzt zu dem vierten und letzten Buchstaben über. Auch dafür brauchen wir keine Übersetzung. Es ist der Buchstabe E. Und E steht in diesem Fall für Ego. Ego. Würde man sich mit Spionen unterhalten, in einem ehrlichen Augenblick, so würden einige von ihnen zugeben, dass für sie ihre Spionagetätigkeit eine wichtige Tätigkeit ist, was sie zu einer wichtigen und einflussreichen Person macht und was sie auch von der Masse der Menschen unterscheidet, auch wenn der Masse diese Rolle nicht bekannt ist. Und es gibt Agenten, die angeworben worden sind aus Gründen von Ego und die anderen etwas heimzahlen wollten, einem Vorgesetzten. Ein Beispiel dieser Art war die Anwerbung des Schweizer Brigadiers Jean-Louis Jeanmaire. Er war jahrelang Waffenchef der Luftschutztruppen in der Schweiz und er wurde 1976 nach seiner Pensionierung, er ist in dem Jahr davor pensioniert worden, er ist verhaftet worden und man konnte ihm eine 14-jährige Tätigkeit für den sowjetischen Geheimdienst KGB nachweisen. Und dass gerade er für die Sowjets gearbeitet hat oder ihnen Material geliefert hat, war verblüffend, denn in der Schweizer Armee war Jeanmaire dafür bekannt, ein leidenschaftlicher Antikommunist zu sein. Deshalb wurde bei der Anklage gefragt, was hat diesen Mann bewegt, sein Land zu verraten? War es Geld, wie es so oft der Fall bei Spionagefällen ist? Interessant war bei den Ermittlungen, man hat dann auch herausgefunden, dass sein sowjetischer Kontaktmann in Bern ihm einmal, nachdem Jeanmaire ihm Informationen geliefert hatte, einen Umschlag überreichte, prall gefüllt, prallvoll mit Geldscheinen. Und Jeanmaire soll den Umschlag auf den Boden geworfen haben, mit der Feststellung, verärgert, ich bin nicht käuflich. Und nie wieder haben ihm die Sowjets Geld angeboten. Nein, er war nicht mit Geld käuflich, aber er war käuflich. Aus einem anderen Grund. Aus Gründen von Ego. In seiner Urteilsverkündung stellte ein Militärgericht ausdrücklich fest, ich zitiere aus dem Urteil, der Angeklagte wurde weder von Ideologie noch Habgier motiviert. Die Verfehlungen des Angeklagten sind auf schwerwiegende Charaktermängel zurückzuführen, vermischt mit Ehrgeiz und Geltungssucht. Jeanmaire glaubte mehr als einmal bei einer Beförderung übersehen worden zu sein. Andere sind befördert worden, er nicht. Und so vermutete man, dass er seinen Vorgesetzten durch diese Spionagetätigkeit eins auswischen wollte und er sah sich auf der gleichen Stufe wie sein sowjetischer Kontaktmann. Überlegen wir kurz, welches Anwerbemittel setzte Satan als allererstes bei den Menschen ein? Woran appellierte er? Ich lese uns die Geschichte vor, in 1. Mose 3, Verse 5 und 6. Die Schlange, Satan, in der Gestalt der Schlange, sagte der Eva, Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet diese Kenntnis haben. Und wie reagierte die Eva? Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Anscheinend sah die Frucht, was immer sie war, gut aus und verlockend. Warum? Weil er klug machte. Weil er klug machte. Die Frucht, die klug machte. Hat das nicht etwas vielleicht mit intellektueller Eitelkeit zu tun? Mit Ego? Ich denke schon. Das war das allererste Werbemittel, das Satan bei den Menschen einsetzte. Und da es das allererste war, denke ich, es gilt, dieses Mittel zu beachten. Denken wir auch an die Versuchung Jesu in Matthäus, Kapitel 4. Schlagen wir nicht nach. Wir kennen die Versuchung Jesu. Satan hat ihn mit 3 Aufforderungen versucht. Matthäus 4, die Verse 1 bis 10. Und zweimal versuchte es, das waren die ersten beiden Versuche, zweimal versuchte Satan es mit einem Infragestellen. Bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirst du in der Lage sein, das zu tun, wozu ich dich auffordere. Ist für uns der Begriff verletzte Eitelkeit ein Begriff. Es gibt Menschen, wenn man sie auf die Weise herausfordert. Ich meine nicht in dem Sinne, dass man ihnen sagt, bist du Gottes Sohn? Darum geht es ja nicht. Sondern man stellt etwas in Frage, was der Mensch ist oder was er kann. Und dann ist die Reaktion des Betreffenden, jetzt werde ich es dir zeigen, wer ich bin oder was ich kann. Beim dritten Mal bot Satan Jesus, ich zitiere, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit an. Er bot ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit an. Manche fragen sich, wie konnte er das tun? Die Bibel nennt ihn zur Zeit den Gott dieser Welt und es stand ihm zu, das zu tun. Es sind heute seine Reiche, was viele Leute nicht verstehen. Auch hier das Empfinden von Macht. Ich hätte alle Reiche. Macht. Ego. Die Bibel zeigt uns, ich glaube, das wissen wir alle, vielleicht auch durch persönliche Erlebnisse, die Gemeinde ist nicht gegen dieses Anwerbemittel Satans gefeit. Und das können wir lesen im 3. Johannesbrief. Den wollen wir jetzt nachschlagen. 3. Johannes, es gibt dort nur ein Kapitel, die Verse 9 und 10. Eine scheinbar unvorstellbare Situation. Ich sage scheinbar mit Vorbehalt. 3. Johannes, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Hier schreibt wahrscheinlich zu jenem Zeitpunkt der letzte der ursprünglichen Apostel, also der letzte, der noch am Leben war, Johannes, an jemanden in einer Gemeinde, die er besuchen wollte. Vers 9. Ich lese jetzt übrigens aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Ich habe bereits an eure Gemeinde geschrieben. Aber Diotrephes, der bei euch gern die führende Rolle spielen möchte, will nicht auf uns hören. Wenn ich zu euch komme, muss ich seine Machenschaften aufdecken. Denn er bringt uns mit seinen Verdächtigungen und Lügen überall in Verruf. Und so hatte man damals einen Ortsvorsteher, der, wie es hier übersetzt wurde, die führende Rolle gern spielte. Und er lag im Clinch mit Johannes, dem Apostel, und auch mit anderen, wie der Zusammenhang zeigt. Auch hier ein Problem mit Ego. In seiner Bergpredigt prangerte Jesus, wie wir wissen, das Verhalten der Pharisäer an, weil sie manche Dinge taten, so manche religiöse Handlungen, um gesehen zu werden. Es ging nicht um die gute Tat selbst, sondern die gute Tat war für sie nur ein Mittel, um anerkannt zu werden. Auch da, Ego. Fazit. Vorsicht bei unserer Selbsteinschätzung, bei Enttäuschungen oder emotionalen Verletzungen. Man kann hinzufügen, Achtung, Geltungsbedürfnis. Das sind alles Dinge, die, wenn wir nicht aufpassen, uns anfällig machen für Anwerbeversuche Satans. Versuche, bei denen es darum geht, dass wir ihm anstelle von Gott dienen. Mice, M-I-C-E, Mäuse, zu Deutsch, bewährte Anwerbemittel der Geheimdienste. Zum Schluss wollen wir bedenken, nicht nur die Geheimdienste werben auf diese Weise an. Der größte Geheimagent aller Zeiten, der im Verborgenen wirkt, benutzt sie auch. Satan der Teufel, Satan, Gottes Widersacher. Er will uns anwerben, besonders uns, die wir berufen sind und unsere Berufung angenommen haben. Er möchte es fertig bringen, dass wir ihm anstelle von Gott dienen. Und er ist ständig auf der Suche nach dem Mittel, mit dem er uns in die Falle locken kann, mit dem er uns zum Einlenken bewegen kann. Daher zum Schluss nochmals die Frage, sind wir käuflich?